Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von der TÜV Austria Akademie. Sichert euch ein Feuerwerk an Wissen am Brandschutztag unter www.tuv-akademie.at/brandschutz.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und diese Folge ist alles andere als selbstverständlich. Es ist ein ganz besonderer Einsatz, ein besonders herausfordernder Einsatz, vor allem mental. Es war in der Silvesternacht, 1. Jänner 2024. Um 3.31 Uhr geht ein Notruf ein. Eine Bar brennt. Eine kleine Disco in der Altstadt in Graz. 6 Minuten später ist die Berufsfeuerwehr Graz schon am Brandort eingetroffen. Und jeder kann sich vorstellen, was um 3:30 Uhr in der Früh zu Silvester in der Stadt los ist. Wir bekommen Einblicke in diesen Einsatz vom Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Graz, Brandoberkommissär Andreas Schmuck. Vielen Dank, dass du im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden zu Gast bist. Dankeschön.
Hallo, danke für die Einladung.
Andreas, bevor wir über diesen Einsatz im Detail sprechen, lass uns die Einsatzorganisation, lass uns die Berufsfeuerwehr Graz in Summe besser kennenlernen. Wie seid ihr organisiert? Wie viele Feuerwehrleute sind zu einem Zeitpunkt anwesend? Wie viele Fahrzeuge könnt ihr da besetzen? Welche Ausrückeordnung habt ihr und wird da im Fall des Falles nachalarmiert? Wie sieht so ein typischer Tag aus bei euch?
Ja, also wir bei der Berufsfeuerwehr Graz, wir haben jeden Tag 56 Mann im Dienst, im 24-stündigen Wechseldienst, zusätzlich 2 Bereitschaftsoffiziere. Einer der Bereitschaftsoffiziere bin ich. Wie sind wir organisiert? Wir sind auf 3 Wachen im Stadtgebiet verteilt und besetzen dort Kommandofahrzeuge, Löschgruppenfahrzeuge, Drehleitern und anderwertige Sonderfahrzeuge. Gerade werktags, tagsüber, wo erhöhtes Einsatzaufkommen ist, haben wir zusätzlich noch Kollegen, die im Tagdienst da sind und uns unterstützen, damit wir entsprechend die Einsatzbereitschaft hochhalten können, sicherstellen können und zeitgleich uns aus- und fortbilden.
Ich verstehe. In diesem Fall jetzt, bei diesem Einsatz, seid ihr ausgerückt mit 7 Fahrzeugen, 31 Einsatzkräften. Das heißt, die waren alle zu dieser Bereitschaft dann vor Ort oder wird danach alarmiert und kommen da auch Einsatzkräfte, Feuerwehrleute von zu Hause dann nach?
Na, grundsätzlich, also muss man sagen, da handelt es sich um ein Mittelbrandereignis. Mittelbrandereignis wird bei uns eine Löschbereitschaft alarmiert. Das heißt, das ist ein Kommandofahrzeug, 3 Löschgruppenfahrzeuge, eine Drehleiter, die waren auch im Erstalarm involviert, sondern die Einsatzstelle entsandt worden, entsprechend dem Bedarf dann vor Ort. Das heißt, wir haben zusätzliche Atemschutzträge im Einsatzverlauf benötigt, ist dann eine Löschgruppe nachalarmiert worden. Natürlich die Möglichkeit besteht im Bedarfsfall, dass wir Kollegen aus der dienstfreien Zeit nachalarmieren. Wir haben aber auch in der Stadt Graz die Freiwillige Feuerwehr, sprich wäre da der Personalbedarf akut gegeben, können wir da entsprechend auch Einsatzkräfte nachbeordern.
Wie viele Einsätze habt ihr in Graz bei der Berufsfeuerwehr im Jahr?
Also im vorigen Jahr waren es 6.200, also unsere Einsatzzahlen variieren so zwischen 6.000, 6.500 in Abhängigkeit, sage ich mal, Unwetterereignissen, also wie verläuft die Unwettersituation, bewegen wir uns irgendwo in diesen Bereichen.
Schauen wir uns diesen Einsatz ganz konkret an. Also es war ein ganz besonderer Tag. Es ist der 1. Jänner, eigentlich noch die Silvesternacht. 3.31 Uhr in der Früh geht da ein Notruf ein. Ja. Ein Brand in einem Lokal, in einer Bar in der Altstadt in Graz. 6 Minuten nach dieser Alarmierung wart ihr schon vor Ort. Beschreib uns da vielleicht die Lage. Welches Lagebild kannst du da zeichnen? Was waren das für Szenen? Das ist ein ganz besonderer Tag, wo viele Leute fortgehen. Was habt ihr da erlebt, wie ihr eingetroffen seid?
Ja, grundsätzlich, also man muss sagen, das ist noch vor dem Eintreffen. Also wir hatten die Alarmierung, wie gesagt, 3.31 Uhr. Wir sind auf Geschäftsbrand alarmiert worden. Jetzt grundsätzlich die Lage auch den meisten bekannt, teilweise das Lokal selbst einigen Einsatzkräften auch bekannt. Relativ rasche Anfahrt, also man muss ja sagen, Silvesternacht, 3:30 Uhr in der Früh, da ist eigentlich kein Verkehr auf der Straße. Wir sind sehr, sehr zügig vorankommen, haben da im Zuge der Anfahrt dann schon die Rückmeldung aus der Leitstelle bekommen. Wie schaut's dort aus? Also was wurde gemeldet? Was haben die Anzeiger gemeldet über Notruf? Unter anderem also erstinstanzlich, dass es im Eingangslokal des, im Eingangsbereich des Lokals ein Brand ausgebrochen ist. Weitere Notrufer haben dann bereits gemeldet, dass sich noch Personen im Lokal aufhalten sollen. Und ja, teilweise haben wir dann auch schon die Info bekommen, dass wirklich nur mehr Notrufe eingehen, wo panisches Geschrei wahrnehmbar ist, was gar nicht mehr konkret zuzuordnen ist. Da merkt man dann schon, also auf der Anfahrt selber, man geht im Kopf nochmal alles durch, man merkt, die Einsatzfahrzeuge, die eigentlich eh schon geschwindigkeitsmäßig ziemlich am Limit sind, werden dann bei so einer Meldung noch einmal schneller. Und ja, beim Eintreffen dann, also wir mit dem Kommandofahrzeug, das erste Eintreffen des Fahrzeugs, haben wir ein bisschen abseits natürlich uns positioniert. Ich habe dann beim Aussteigen schon im Augenwinkel, also diesen Eingangsbereich gesehen mit einem relativ intensiven Flammenschlag aus dem Zugangsbereich. Und ja, man hat Personen draußen wahrgenommen im Freien, also man hat's wirklich wahrgenommen, es ist eine Hysterie da, es ist so ein bisschen eine Panik da. Es war zu dem Zeitpunkt auch schon eine relativ hohe Polizeipräsenz vor Ort, mit dem Hintergrund, dass da die Einsatzkräfte der Polizei einfach für die Silvesternacht in der Nähe vorgehalten worden sind für etwaige Einsatzszenarien. Und ja, also man hat wirklich schon wahrgenommen, dass das ein Einsatz wird, sage ich mal, der alles abverlangen könnte, ja.
Du hast beschrieben, die Brandursache war im Eingangsbereich. Landeskriminalamt Steiermark beschreibt da auch Brand im Eingangsbereich und das Feuer ist auf die Dekoration und die Einrichtung übergesprungen. Wie kann ich mir dieses Lokal vorstellen? Ist das eine Bar? Ist das mehr eine Disco? Also Foyer, das klingt, als wäre das schon was Größeres, Verwinkelteres mit mehreren Räumen auch.
Ja genau, also das Lokal selber ist in einem Objekt, das ist ein Eckhaus, Altbau, ist das Eckhaus Sporgasse zum Karmeliterplatz selber und das Lokal als Cocktailbar zu diesem Zeitpunkt geführt, befindet sich im Kellergeschoss, ist nahezu ebenartig von der Sporgasse über drei so Treppenstufen quasi erschlossen. Und ja, im Lokal selbst, also wie gesagt, Altbau, Keller, es sind so Gewölbezüge und relativ verwinkelt. Also es ist sehr unübersichtlich, wenn man es von vorne betritt.
Wir bekommen ja auch immer Fragen über Social Media geschickt. Eine zum Beispiel vom Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Hainburg an der Donau. Er sagt, er hat die Bilder gesehen, das ist ein enges Lokal. Aber wie geht der Angriffstrupp selbst vor in so einem kleinen Lokal? Auch vielleicht ein bisschen taktisch, aber auch eventuell... Aha, Alarm.
Das ist das Problem beim Podcast mit der Einsatzorganisation.
Ja, so ist das. Alles gut.
Willkommen.
Dann machen wir weiter mit dem Equipment. Das ist natürlich spannend für freiwillige Feuerwehren zu hören, wie denn die Berufsfeuerwehr agiert. Gib uns Einblicke in eure Ausrüstung beim Innenangriff. Welche Art von Strahlrohr verwendet ihr? Welche C-Schläuche? Sind das die klassischen C-Schläuche oder sind das die mit dem schmäleren Durchmesser mit 42 mm für den Innenangriff?
Equipment, ja, grundsätzlich also Löschangriff. Wir arbeiten alles mit C42-Schläuchen, schon seit einigen Jahren. Mit Hohlstrahlrohren, bei uns jeder Artenschutztrupp auch mit Wärmebildkamera ausgestattet, wie bereits früher angesprochen. Und ja, wie bewegt man sich in dem Lokal fort? Also grundsätzlich, der Artenschutzgeräteträger kennt es, man wird sich irgendwo mal in das Lokal begeben, wird irgendwo eine Wand suchen, an der man sich dann vortasten kann. Bei uns, wir arbeiten mit Schläuchen C42, mit Hohlstrahlrohren, bei uns, wie früher angesprochen, jeder Artenschutztrupp auch mit Wärmebildkamera ausgestattet. Grundsätzlich, wie gehen wir vor im Brandraum? Sprich, im Brandraum wird man sie irgendwo entlang einer Wand nach vortasten, zusätzlich eben mit Unterstützung der Wärmebildkamera, die sich den entsprechenden Weg bahnen.
Wie konntet ihr die Aufgaben priorisieren? Jetzt habt ihr einerseits Gäste auf der Straße, die natürlich ganz klar panisch sind. Du sagst, Polizei ist schon vor Ort, Rauch, Flammen. Wie kannst du das priorisieren? Geht es da mal darum, die Leute vom Eingangsbereich wegzubringen? Startet ihr da mit einem Löschangriff? Was sind die ersten Maßnahmen, die ihr da durchführen könnt?
Also fokussiert ganz klar eben einen Zugang in das Lokal zu schaffen. Wie gesagt, mit dieser Info, dass sich noch Personen drin aufhalten würden. Ich bin zeitgleich mit einem Löschfahrzeug vom Lendplatz angekommen. Also die haben wir umgehend mit dem Fokus auf die Brandbekämpfung und den Zugang da ins Lokal zu schaffen, in der Sporgasse positioniert. Also die steigen ja schon fertig ausgestattet mit Atemschutz vom Fahrzeug ab. Haben umgehend da eine Löschleitung, ein C-Rohr vorgenommen und haben einmal begonnen, der Versorgungstrupp, während sich der Datenschutztrupp fertig mit Maske ausgestattet hat, also im Eingangsbereich diese Flammen niederzuschlagen. Das hat auch sehr, sehr gut und rasch funktioniert. Also als Einsatzleiter habe ich zwischenzeitlich ein bisschen umfangreichere Erkundung begonnen und da hat mich ein Passant, sage ich mal, sofort eingeholt und mir über einen zweiten Zugang, der über den Karmeliterplatz, über den drüber situierten Eingangsbereich und einer Treppe erschlossen ist, einen Hintereingang gezeigt. Und er hat mir berichtet, dass er daraus flüchten hat können. Ich habe mir das dann angeschaut, also man hat dort eine leichte, eine mittelgradige Verrauchung festgestellt in diesem Aufschlussgang zu den Treppen. Und somit haben wir dann gesehen, da gibt es noch einen zweiten Zugang. Und es sind ja sukzessive dann die alarmierten Einsatzkräfte eingetroffen. Das zweite Fahrzeug haben wir dann auch gleich dort am Karmeliterplatz positioniert und haben über diesen Hintereingang, der über die Küche geführt hat, eine zweite Löschleitung ins Lokal vorgenommen. Also immer wieder dort vor Ort natürlich auch mit Anwesenden, die zuvor im Lokal waren, Rücksprache halten, ob man irgendwie abschätzen kann, wie viele Personen noch im Lokal waren. Aber da hat man nicht wirklich klar sagen können, waren es 5 Personen, waren es 20 Personen. Also diese Auskunft haben wir dort nicht erhalten, weil das einfach nicht abschätzbar war für die Personen. Ich habe es früher kurz angesprochen, das drüber gelagerte Objekt, also wir haben dort eine Verrauchung gehabt, das drüber gelagerte Objekt, sprich Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, zweites Obergeschoss und Dachgeschoss, ist primär Büro- und Wohnnutzung, sprich eine dritte Gruppe haben wir dann relativ umgehend beim Eintreffen eingesetzt, einfach einmal zum Kontrollieren, wie schaut das Treppenhaus aus, wie stark ist die Verrauchung in diesem Aufschließungsgang, beziehungsweise sind dort Maßnahmen notwendig, ist da eine Personengefährdung in den Wohnungen gegeben. Also das waren einmal so die ersten drei großen Punkte, für die wir die Einsatzkräfte eingesetzt haben. Wir haben parallel dazu ein Drehleiter im Bereich Sporgasse, Karmeliterplatz, dort in der Ecke einmal eine Anleiterbereitschaft hergestellt mit dem Hintergrund, da mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, wie stark ist die Verrauchung in den drüber gelagerten Wohnungen, haben wir da vielleicht im Bedarfsfall die Notwendigkeit einer Menschenrettung über ein Fenster.
Also ihr wart im Objekt über zwei Eingänge, Haupteingang und den Nebeneingang, den ihr dann noch entdeckt habt. Die Suche der vermissten Personen, die dann natürlich Priorität hat, wie kann ich mir das vorstellen? Sieht man da drin noch die Hand vor Augen? Wird da parallel eine Belüftungsmaßnahme durchgeführt oder seid ihr dann mit der Wärmebildkamera unterwegs? Gib uns da einen Einblick. Wie läuft das ab?
Ja, grundsätzlich, also bei uns natürlich alle Artenschutztrupps, die eingesetzt werden, sondern mit Wärmebildkamera ausgestattet, also auf dem Erst eintretenden Artenschutztrupp sofort die Rückmeldung bekommen, massive Verrauchung, null Sicht. Die haben sich dann wirklich mit Wärmebildkamera nur vorbewegt. Wir haben zeitgleich mit den Lüftungsmaßnahmen gesetzt, ich habe es früher kurz angesprochen, die örtlichen Gegebenheiten. Einmal den Hauptzugang, über den wir den ersten Löschangriff vorgenommen haben. Einmal den Nebenzugang, wo angeschlossen das Treppenhaus und Wohnungen sind. Das heißt, wohin haben wir den Brandrauch abgeführt? Wir haben über diesen Nebenzugang war ein Innenhof erschlossen. Dort haben wir dann von außen die Fensterscheiben mechanisch zerstört und haben dann mit Lüfter von beiden Seiten, einmal Haupteingang, einmal Nebeneingang, eigentlich dort einen Druck aufgebaut, damit wir den Rauch Richtung Innenhof abführen haben können.
Mechanisch zerstört ist eine sehr schöne, Umschreibung der Fenster.
Eingeschlagen. Grundsätzlich muss man sagen, funktioniert in diesem Fall schleppend. Was ist der Hintergrund? Also man hat natürlich dadurch, wie ich es angesprochen habe, zwei Seiten, wo man drückt. Es waren bereits mehrere Fenster zu diesem Zeitpunkt geborsten, sporgassenseitig, aufgrund thermischer Einwirkung durch den Brand, beziehungsweise Passanten haben die zuvor auch schon eingeschlagen, einfach um dort den Rauch abführen zu können, beziehungsweise gegebenenfalls da irgendwie Personen retten zu können. Fenster waren allerdings alle vergittert und drum hat man nicht wirklich einen guten Strömungskanal gehabt. Also die Abfuhr des Brandrauches ist sehr, sehr schleppend gegangen.
Wie bekommt man eine Person, die sich selbst nicht mehr retten kann, aus so einem verwinkelten Lokal, wo Tische stehen, wo Sessel stehen? Man kann sich vorstellen, wie so ein Objekt ausschaut, nachdem da Panik ausgebrochen ist. Wie bekommt man die da hinaus? Ist das eine klassische, ist das eine Crash-Bergung, so wie man das in der Feuerwehrschule lernt? Gibt es da ein Notrettungsset, ja, wo man die Person auf eine Trage legt? Wie stellt man sich das vor?
Ja, grundsätzlich, also wie angesprochen, das ist ein Lokal mit einem massiven Brandereignis, wo vorher Panik geherrscht hat, wo durch Flucht Sessel umgefallen sind, wo eventuell Tische umgefallen sind, alles verrückt ist. Also da, wenn man da wirklich die Person, da reden wir von der originalen Crash-Rettung. Also da, die Zeit ist nicht gegeben, da mit Tragen oder so zu arbeiten. Die Person wird nach Möglichkeit irgendwo habhaft gemacht und ins Freie gebracht. Die ersten drei Personen sind relativ nahe beim Eingangsbereich vorgefunden worden. Und wie gesagt, also wie die erste Person quasi aufgefunden worden ist, natürlich der Artenschutztrupp hat die mittels Crash-Rettung umgehend Richtung Eingang gebracht. Dort haben schon weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr, auch der Polizei gewartet. Der Rettungsdienst war zu diesem Zeitpunkt auch schon vor Ort und war vorbereitet, haben die Person übernommen. Es hat eine Erstsichtung gegeben und unser Artenschutztrupp ist wieder die wenigen Schritte nach vorgegangen und hat dort die zweite Person gefunden. Also die ersten drei waren da relativ nahe im Eingangsbereich. Der zweite Artenschutztrupp war dann auch bereits im Objekt. Selbe Situation, null Sicht, auch im hinteren Lokalbereich. Die haben sich dort auch mittels Wärmebildkamera vorgetastet. Auf was reagiert man mit der Wärmebildkamera? Natürlich einmal auf den Brandherd. Die sind dann in diese Richtung, in so einem Gewölbeschiff, wie das dort ausgeführt ist. Also das sind so drei so Gewölbe, wie ich mir das Lokal im Nachhinein angeschaut habe. Nach vorne haben dort den Brandherd entdeckt, sind dann eigentlich wieder zurück, wie dort keine Person aufgefunden worden ist und sind dann quasi auf die ganz gegenüberliegende Seite vom Eingang und dort war der weitest entfernteste Punkt vom Eingang eigentlich das Damen-WC. Und also wie dort die Türe geöffnet worden ist, dort war schon das Thema, dass sie die Türe nicht vollwertig öffnen haben können, weil Personen in diesem hinteren Bereich schon bewusstlos gelegen sind. Ja.
Also die Bilanz, jetzt auch gleich natürlich interessant in der Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der Rettung. In Summe 21 Verletzte, davon 18, die im Spital behandelt wurden. 3 unter intensivmedizinischer Betreuung, sagt das Uniklinikum. 2 Personen mit Verbrennungen dritten Grades und dritter Grad ist die höchste Verbrennungsstufe in der Medizin. 1 Person mit Rauchgasvergiftung und eine 21-jährige Frau ist da tragischerweise ums Leben gekommen. 21 Verletzte ist eine unglaubliche Zahl. Noch dazu an so einem ganz besonderen Tag, ja, um diese Uhrzeit. Beschreib uns vielleicht auch noch die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der Rettung. In der Theorie, ich war mal Rettungssanitäter, man lernt, da gibt es eine Triage. So viele Rettungskräfte kann man in kurzer Zeit oft gar nicht aufstellen, wie es da dann auch Verletzte gibt. Wie hast du dieses Bild in Erinnerung?
Ja, muss ich sagen, grundsätzlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt nicht nur mit den Einsatzkräften der Rettung, auch mit den Einsatzkräften der Polizei. Also es waren sehr, sehr viele Polizeisanitäter vor Ort, die da massiv unterstützt haben. Aber wirklich, wie angesprochen, also die sind ins Freie gebracht worden, sind dort, es hat eine Erstsichtung gegeben. Es war dann schon ein leitender Notarzt dort, der quasi für die Triage bestimmt hat, wer wohin kommt. Wir haben am Kameliterplatz, muss man sagen, die örtlichen Gegebenheiten waren für den Platzbedarf, den wir gehabt haben, mir wirklich ideal, weil das ist gerade im Bereich der Altstadt ja natürlich auch nicht sichergestellt, dass man so einen ganzen Platz zur Verfügung hat. Und wie schon angesprochen, also wir haben die Personen wirklich nur ins Freie gebracht. Dort sind die bereits von Beamten der Polizei beziehungsweise von Kollegen der Feuerwehr übernommen worden, sind dann vorm Eingangsbereich, eigentlich außerhalb des Gefahrenbereiches, hat es schon mal eine Erstsichtung gegeben durch einen Notarzt. Anschließend sind die Verletzten weiterverbracht worden am Karmeliterplatz, wo man natürlich aufgrund der Größe dieses Platzes die idealen Platzbedingungen gehabt haben, um da einen großen Triageplatz aufzubauen und die entsprechenden Einsatzkräfte, die dort vor Ort waren oder vonnöten waren, unterzubringen. Und dann sind die Verletzten weiter versorgt worden. Von den Kräften selber, also man muss sagen, grundsätzlich ein Faktor, dass das trotz aller Tragik, dass wir da Todesopfer vorgefunden haben, sehr, sehr gut verlaufen ist, dieser Einsatz. Ja, und da muss man das halt dann auch als Faktor erwähnen, dass gerade für ein Event, dass ein Tag wie Silvester jetzt grundsätzlich auch viel, viel mehr Einsatzkräfte vorgehalten werden für etwaige Situationen oder Lagen, wo diese dann benötigt werden.
Wir sind ja ein Feuerwehr-Podcast, das heißt, die meisten in unserer Community sind selbst Einsatzkräfte, ganz viele ehrenamtliche Feuerwehrmänner und Frauen, aber auch von anderen Einsatzorganisationen. Und wir legen dann natürlich einen besonderen Fokus darauf, wie es uns Einsatzkräften auch mit diesen Situationen geht. Das ist eine Ausnahmesituation für jeden Menschen, auch für eine Einsatzkraft gibt es eine Ausnahmesituation. Wie geht ihr mit mentaler Belastung auch um, was diese Einsätze angeht? Habt ihr da Maßnahmen, eine Art, redet man da leger drüber nachher? Wie unterstützt ihr euch da gegenseitig?
Ja, grundsätzlich, wie geht man das an? Also in dem Fall, wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen. Also wir haben auch die Möglichkeit, natürlich externe Hilfe anzunehmen. Wie gesagt, die haben wir auch angeboten, den Kollegen. Grundsätzlich war da der allgemeine Tenor da, dass wir das einfach intern aufarbeiten. Und wir haben das mit Einsatznachbesprechungen gemacht. Also wir sind wirklich an verschiedenen Tagen den Einsatz wieder Punkt für Punkt durchgegangen und haben den nochmal abgearbeitet im Kopf. Und ich glaube, das hat vielen Kollegen wirklich geholfen. Was war der Fokus? Mein Fokus war auch, den Kollegen da mitzugeben, dass wir im Zuge der Einsatzarbeitung sie da alles richtig gemacht haben, also dass das sehr gut funktioniert hat und das trotzdem nicht in unserer Macht gestanden ist, die junge Dame da zu retten, die ja tragischerweise dort ihr Leben verloren hat.
Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die nicht nur als Einsatzkraft, auch als Privatperson manchmal schwer zu begreifen ist, dass man alles richtig machen kann und in der Theorie stimmt alles, aber es gibt einfach höhere Gewalt und Umstände, die man nicht in der Hand hat. Ganz egal, ob als Privatperson, als Einsatzkraft, als Feuerwehrmann. Ich glaube, diese Peer-Gespräche, also du sagst ja, es gibt externe Hilfe, es gibt Professionisten, die sich auf so ein Thema spezialisieren, aber das Gespräch unter Gleichgesinnten, die diesen Einsatz genauso miterlebt haben, ja, jeder hat das Bild irgendwie im Kopf, jeder hat die Situation, die Geräusche im Kopf und es ist einfach was ganz Besonderes, wenn man seine Gedanken teilen kann mit jemandem, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Ja. Das ist gut zu hören, wie du das beschreibst. Ja. Jetzt ist dieser Einsatz 5 Monate in etwa her, immer noch ein wahnsinnig präsentes Thema bei euch. Welche Learnings kannst du da ziehen? Was würdest du sagen, ist besonders gut gelaufen? Wo gibt es Potenzial nach oben? Und vor allem, was kannst du uns mitgeben, anderen Einsatzkräften, wenn ich vielleicht als freiwilliger Feuerwehrmann in meinem Ort alarmiert werde zu einem Brand in einem Lokal, in einem Restaurant, wo viele Leute sind, in der Früh um 3:30, 4 in der Früh, wo natürlich Panik ist, wo es drunter und drüber geht. Kannst du uns da was mitgeben?
Was sich für mich ganz, ganz klar herausgestellt hat, das war enorm wichtig, dass die Maßnahmen schnell ablaufen. Also wir arbeiten mit einem sehr, sehr hohen Grad an Standardisierung. Was heißt das? Bei uns war es jede Einsatzkraft, je nachdem in welcher Funktion er eingeteilt ist, was seine Handgriffe sind. Und es wird immer wieder geübt, kontinuierlich geübt, im Trockentraining, im Brandcontainer und so weiter. Und gerade in diesem Fall hat man dann wieder gesehen, dass das dann auch automatisiert und schnell läuft. Also wir haben wirklich diese Flammenfront, die uns da im Eingangsbereich entgegengekommen ist, innerhalb von vermutlich 2 Minuten im Griff gehabt und die Kollegen waren im Lokal drinnen. Also für mich war ein ganz markanter Punkt, den ich für mich mitgenommen habe. Also ich habe das wirklich gemerkt, was war da gefordert? Es war einfach eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit beim Setzen der Maßnahmen notwendig, um dort die eingeschlossenen Personen befreien zu können. Und wir arbeiten hier bei der Berufsfeuerwehr Graz mit einem sehr, sehr hohen Standardisierungsgrad. Das heißt, jede Funktion kennt bei uns ihren Handgriff. Der wird immer und immer wieder geübt. Und gerade in diesen Stresssituationen für die Einsatzkräfte merkt man dann auch wieder, wie automatisiert es eigentlich abläuft und wie schnell es dadurch geht, bis man die notwendigen Maßnahmen setzen kann.
Das heißt, Training, Übung, das ist essentiell.
Ja, genau, das ist korrekt. Also man hat wirklich gemerkt, auch in dieser massiven Stresssituation für die Einsatzkräfte, wie viel dann wirklich automatisiert die Handgriffe ablaufen und alles ineinander geht. Der zweite große Punkt, den ich da einfach mitgeben kann, also ich habe es wirklich gemerkt, wie hoch die physische Belastung für die Kollegen, für die Artenschutztrupps vor Ort waren. Also die sind körperlich wirklich alle gut konditioniert, aber da hat man wirklich gemerkt, so ein richtiger Push ist nochmal durch das Adrenalin gekommen. Und gerade zu diesem Zeitpunkt, also die waren wirklich körperlich ausgelaugt, ausgelastet, wie dann die Rückmeldung gekommen ist, dass die letzte Person aus dem Lokal befreit worden ist, hat man dann auch gemerkt, wie die wirklich in die Knie gegangen sind. Also da muss man auch sagen, so ein Artenschutzeinsatz, gerade mit diesen extremen Aufgaben, immer wieder da Personen ins Freie zu belasten, ist eine ganz, ganz große physische Belastung. Und je besser man trainiert ist, umso leichter wird man das bewältigen können.
Andreas, zum Abschluss. Was ist denn dein persönliches Resümee von diesem Einsatz?
Ja, grundsätzlich, wie gesagt, aus meiner Sicht da, ich habe ja diesen Einsatz natürlich in allen Facetten auch aufgearbeitet. Also auch jetzt die Zusammenarbeit mit allen Einsatzorganisationen muss man wirklich den Hut nehmen. Das hat alles hervorragend funktioniert, wobei ich trotzdem sagen muss, jetzt auch im Gespräch mit den Kollegen bleibt dieser Einsatz bei uns allen natürlich ganz, ganz massiv negativ behaftet, da die junge Frau da bei dem Geschehen ihr Leben verloren hat.
Ja, das kann man leider sehr gut nachvollziehen. Aber gerade deshalb sage ich vielen Dank, dass du diesen Einsatz und die Einblicke und die Learnings mit uns geteilt hast. Hut ab, Brandoberkommissär Andreas Schmuck. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn die Folge für euch genauso spannend und so lehrreich war wie für mich, dann teilt die Folge sehr gerne mit Freunden, Familie oder mit euren Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzorganisation. Klickt ganz einfach auf das Teilen-Icon in der Podcast-App oder kopiert die URL und verschickt den Link ganz einfach per WhatsApp. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Episode. Ciao, Servus und gut werden!